In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 23. Dezember 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ohne Abschiebung würde er leben. Am 12. März 2021 ist Salih Krasniqi im Kosovo gestorben. Genau 5 Monate zuvor war er gemeinsam mit seiner Frau Mira abgeschoben worden. Und das, obwohl das Ehepaar gut 28 Jahre in Deutschland gelebt hat. Die ganze Familie, 6 Kinder, 17 Enkel, ein Urenkel und die Mutter von Mira wohnten und wohnen weiterhin in einem kleinen Städtchen im Landkreis Biberach. Anfang Juni konnte zumindest Mira wiederkehren, nachdem die Einreisesperre aufgehoben wurde. Mit einigen Monaten Abstand zu den traurigen Geschehnissen hat Radio Dreieckland nun noch einmal mit Emmerach, einem Sohn von Salih Krasniqi, und Mira gesprochen. Trinkwasser von Umkirch liegt in der Hand von Freiburg. Die Stadt Freiburg bedroht unter dem geplanten Neubaustadtteil Dietenbach das Trinkwasser für Umkirch. Ein aktueller Grund ist, dass laut Pressebericht bereits Mitte Dezember Erdaushub angeliefert wurde. Dieser Aushub kann das Grundwasser verunreinigen. Die im Herbst von Ökotrinova, der Gemeinde Umkirch und anderen erhobenen ausführlichen Widersprüche gegen die emissionsschutzrechtliche Genehmigung, also das Einbringen von Deponiegut, sind aber vom Regierungspräsidium noch nicht beschieden. Vorsitzender Dr. Georg Löser ist sehr erstaunt, dass die Stadt sich über fehlende Bescheide hinwegsetzt. Doch zunächst zu den Nachrichten. Klimastreik, Schweiz unterstützt das No-Frontex-Referendum. Das Schweizer Parlament hat im Herbst entschieden, die jährliche Beitragszahlungen der Schweiz an die Europäische Grenzschutzagentur Frontex von 14 auf 61 Millionen zu erhöhen. Einige Organisationen, darunter das Migrant Solidarity Network, haben nun das Referendum gegen diesen Entschluss ergriffen. Frontex ist bekannt für menschenrechtsverletzende Vorfälle. Gerade die illegalen Pushbacks stehen an der Tagesordnung, wie zahlreiche Medien und NGOs in den letzten Jahren berichteten. Klimastreik Schweiz begründet das Ablehnen der Vervierfachung der jährlichen Schweizer Beitragszahlungen für den quasi europäischen Asylzaun mit den Fluchtgründen. Unter anderem fliehen Menschen wegen der Klimakatastrophe. Aktion statt Diskussion: Kinderimpfen in Freiburg. Am 2. Weihnachtsfeiertag können sich Kinder ab 14 Jahren ohne Einwilligung der Eltern in Freiburg impfen lassen. Auch Kinder unter 4 Jahren können off-label geimpft werden. In der Vergangenheit gab es immer wieder Anfragen nach Kinderimpfungen, auch solche, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist. Über soziale Medien verbreiteten sich Berichte von Jugendlichen, die sich gerne impfen lassen würden, aber deren Eltern dies ablehnen. Der Freiburger Altstadtrat Sebastian Müller stieß nun zusammen mit Dr. Med. Wolfgang C.G. von Meiser, Facharzt für Allgemeinmedizin, und dem Team der Hausärzte am Spritzenhaus aus Bayersbronn ein entsprechendes Angebot an. In Baden-Württemberg sind bislang nur rund 20.000 Kinder unter 12 Jahren gegen Corona geimpft. Geimpft wird mit altersangepassten Dosen von BioNTech. Bis 30 Jahren begleitete Erwachsene erhalten Moderna. Nach dem Tod von Bernd Grimmer starker Protest im Landtag gegen Nachrücker der AfD. Der Vorsitzende der Pforzheimer AfD-Gemeinderatsfraktion, Bernd Grimmer, war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 71 Jahren an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Bernd Grimmer saß für den Wahlkreis Pforzheim im Stuttgarter Landtag. In der Vergangenheit hatte sich der AfD-Politiker wiederholt ablehnend über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geäußert. Der geplante Nachrücker für Bernd Grimmer ist Alfred Bamberger. Die Vorsitzenden der Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP forderten am Dienstag die AfD-Fraktion in einer gemeinsamen Mitteilung auf, Alfred Bamberger nicht in die Fraktion aufzunehmen. Der Grund: Alfred Bamberger habe auf der Facebook-Seite seines Kreisverbandes das Anzünden von Flüchtlingsunterkünften mit zivilem Ungehorsam verglichen.
nach einigen Monaten Abstand. Wie geht's euch als Familie jetzt mit der ganzen Sache?
Also ist nach wie vor immer noch ein bisschen belastend, weil halt der Papa nicht mehr da ist. Mittlerweile ist aber so, dass wir einige Sachen wieder aufbauen konnten, beziehungsweise uns selber so ein bisschen therapieren von der ganzen Sache. Der Mama geht es jetzt gut, würde ich sagen. Sie ist wieder bei ihrer Familie und ist regelmäßig im Kontakt, beziehungsweise immer mal wieder bei mir oder bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester. Und ja, also im Ganzen und Großen wieder gut.
Auch Mire ging es ja gesundheitlich nicht gut. Wirkt da die Abschiebung auch jetzt noch nach oder ist es mittlerweile überstanden?
Also die Abschiebung wirkt, ist eigentlich immer präsent. Also man hat eigentlich immer das gleiche Thema. Man spricht immer darüber, wie es abgelaufen ist und was man alles verloren hat. Ob es jetzt der Partner war oder halt auch die Wohnung, die man dann mehr wie 10 Jahre hatte und Möbel, Gegenstände, Sachen, die man lieb gewonnen hat, Nachbarschaften. Also psychisch würde ich schon sagen, dass auf jeden Fall Folgen noch da sind und physisch dementsprechend auch, weil einfach Therapien ausgeblieben sind, weil im Kosovo medizinische Versorgung zu bekommen ist eigentlich unmöglich. Und da sind wir einfach auch noch ein bisschen so am Aufbauen und hatten jetzt schon ein paar Arzttermine und schauen einfach, dass wir wieder alles irgendwie auf Stand kriegen.
Wie blickst du persönlich denn jetzt auf den Tod deines Vaters und die vorige Abschiebung zurück?
Also für mich selber hat das einfach auch so zwischenmenschliche Konsequenzen. Ich bin bei allem etwas vorsichtiger und lasse auch nicht so viele Leute an mich ran, weil es ist echt eine schwierige Sache. Ich bin auch der Typ, der die Sache jetzt nicht so wirklich verarbeiten kann. Also ich tue mich da noch ein bisschen schwer. Ich verdränge die Sache. Damit komme ich am besten klar. Ja, es begleitet mich halt überall, egal wo ich hingehe. Es fragen immer wieder Leute nach der Mutter und wie es denn damals war. Und es passiert mir auch so, dass ich, wenn ich mal durch die Stadt gehe und irgendwer mich dann doch erkennt durch irgendein Foto, das er gesehen hat, fängt dann halt nach. Und ja, es ist immer präsent, es ist immer da. Und es ist schwierig.
Was sind denn die größten Probleme, vor denen ihr angesichts des Todes und der vorherigen Abschiebung jetzt auch als Familie steht?
Also die größten Probleme sind halt einfach, dass jetzt gerade zum Beispiel der älteste Bruder, der hat sich so komplett zurückgezogen. Also er möchte jetzt nicht so viel Kontakt haben. Er hat einfach durch so ein Traumata erlitten, dass er halt es versucht, so damit zu kompensieren, dass er jetzt einfach zu allen nicht ganz so viel Kontakt hat und die Situation oder das Gespräch darüber komplett meidet. So, das ist mit das größte Problem, was wir jetzt noch an der Sache so mitführen oder mitschleifen, dass einfach alle ihr Päckchen davon jetzt mittragen und man sich dann versucht, natürlich gegenseitig irgendwie zu therapieren und sich da zu unterstützen. Das fällt uns so mit am schwersten, weil halt einfach, ja, man hat hier so lange gelebt und so unbescholten und eigentlich frei und nicht so beschränkt. Und nach der Sache ist man dann halt doch irgendwo beschränkt und denkt ja, okay, kann das jetzt dann doch passieren, auch mit dem Aufenthaltsstatus von einer Niederlassungserlaubnis oder auch nicht? Wie geht es in der Zukunft weiter? Wie sieht es aus mit einer Einbürgerung, die bei uns auch nicht ganz so einfach ist? Einfach aufgrund dessen, dass wir aus dem Bereich Kosovo, Serbien, Ex-Jugoslawien kommen und dann da immer alles ein bisschen schwierig gestaltet ist mit Einbürgerung. Das sind alles so Sachen, die uns beschäftigen, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit haben. Ja, das sind so die größten Probleme, hätte ich gesagt, die wir so momentan haben. Klar, natürlich müssen wir auch schauen nach der Gesundheit von der Mama. Es wurde jetzt auch neulich festgestellt, dass sie einen grauen Star langsam, so einen beginnenden grauen Star bekommt. Und da sind wir halt jetzt auch einfach irgendwie dran.
Wir haben in der Vergangenheit auch über die sehr einfühlsamen, rührenden Briefe von euren Kindern, von den Enkeln, von Sally Krasniki und Mire G. Berichtet. Wie haben die Kinder denn die ganze Geschichte verarbeitet?
Also meinen Kindern habe ich es damals so beigebracht, dass der Opa jetzt ein Stern ist und auf uns aufpasst und wurde bis jetzt eigentlich ganz gut akzeptiert. Meine Kinder sind jetzt 3,5 und wenn es dann halt doch mal vorkommt, dass die Mädels ein Bild sehen vom Opa, dann fragen sie natürlich immer danach und beantworten sich die Frage, aber meistens auch selber und sagen, hey, der Opa, der ist jetzt im Himmel, er ist jetzt ein Stern, der passt auf uns auf. Das kann ich jetzt auch Bezug nehmend auf meine Kinder sagen. Bei den anderen Kindern ist das ganz ähnlich. Klar, da sind auch ein paar Ältere dabei, die wissen dann schon, was richtig Sache ist. Und unterm Strich war natürlich dann auch Riesenfreude, als die Oma dann wieder da war. Und so ein bisschen Spannung, also ein bisschen Last auch von den Kindern gefallen, weil die Kinder haben schon auch arg drunter gelitten. Und für so ein Kind ist ja sowas gar nicht zu verstehen, also wie sowas zustande kommt. Und ja, die Situation hat sich da auf jeden Fall bei den Kindern definitiv gebessert, weil die Oma einfach wieder greifbar und nah und da ist.
Die Wiedereinreise von Mire, von der Oma, von deiner Mutter, die war ja nur unter Bedingungen möglich. Ihr müsst, soweit ich weiß, auch praktisch für Krankenkosten aufkommen. Wie ist das denn mit auch der finanziellen Belastung jetzt? Wie ist da die Situation für euch?
Also finanzielle Belastung haben wir in dem Bereich, dass wir auf jeden Fall mal ihren Unterhalt bezahlen müssen, beziehungsweise einfach auch dafür sorgen müssen. Das heißt, am besten wäre natürlich eine eigene Wohnung für sie. Das würde sie sich auch wünschen, ist aber finanziell einfach nicht drin und in der Situation von Corona sowieso auch nochmal etwas alles schwieriger. Das heißt, unterm Strich kriegt sie von uns natürlich auch ein bisschen Geld und dementsprechend wohnt sie jetzt halt nochmal eine Woche bei mir, dann wohnt sie eine Woche bei meinem Bruder. Also so haben wir es jetzt im Moment einfach gelöst, weil das finanziell die beste Möglichkeit für uns alle ist. Krankenkassen kostentechnisch übernimmt momentan das Sozialamt. Voraussichtlich mal die nächsten 3 Jahre, zumindest so lange bis der weitere Status geklärt werden muss. Genau.
Und aber es bleibt immer eine gewisse Unsicherheit, wie das Ganze weitergeht.
Ja. Also die Unsicherheit ist halt einfach auch, 2 Geschwister von mir sind während der ganzen Sache arbeitslos geworden, haben mittlerweile wieder Arbeit. Die Frage ist halt einfach, okay, meine Mama lebt hoffentlich bis, weiß ich nicht, 100 Jahre alt ist. Andererseits ist natürlich dann auch die Frage, okay, wie entwickelt sich das alles mit Corona? Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Wohin geht das Ganze nachher? Corona-bedingt gibt es in den meisten Betrieben natürlich auch Schließungen und auch weniger Arbeit. Dementsprechend müssen wir halt einfach mal schauen, dass wir uns selber auch einen Puffer anlegen für die Mama. Weil wenn mal 2, 3 Leute von uns arbeitslos werden, beziehungsweise mal ihre Arbeit verlieren aufgrund dessen, dass einfach vielleicht keine Arbeit mehr da ist oder Corona oder gesundheitstechnisch oder versterben, was auch nicht ganz ausgeschlossen ist, dann wird alles ein bisschen schwieriger. Ja, das ist auch so eine Sorge, die wir einfach mittragen. Solange wir alle da sind und alle stark zusammenhalten, funktioniert das gut. Andererseits kann das Schicksal schon auch wieder schnell zuschlagen.
Dein Vater ist im Kosovo gestorben. Man kann wahrscheinlich sagen, auch wenn nicht mit letztlicher Sicherheit, aber wahrscheinlich lässt es sich sagen, er wäre ohne die Abschiebung nicht gestorben. Vielleicht von dir auch noch eine Botschaft oder auch eine Bewertung in Richtung der zuständigen Behörden und der baden-württembergischen Politik?
Unterm Strich kann ich heute aus den Infos, die ich aus dem Kosovo habe und aus meinem Umfeld und ich weiß, wie krank mein Vater war oder auch nicht war, wenn sie damals diese Abschiebung nicht mit hätten erleben müssen, dann wäre er heute noch da bin ich mir ganz sicher, weil einfach hier die medizinische Versorgung gegeben war. Ja, da war morgens der Sozialdienst da, hat Medikamente gerichtet und nach den Eltern einfach so geschaut und man konnte hier jederzeit zum Arzt, wenn irgendwie was war. Wenn man einen Krankenwagen ruft, dann kommt er. Im Kosovo ist das eben nicht so. Also ich bin mir 100.000%ig sicher, dass wenn er hier gewesen wäre, er nicht verstorben wäre. Ja, und einfach die Botschaft so an die Leute, die da ein bisschen was mitzubestimmen haben. Also das ist natürlich jetzt ein Einzelschicksal, in Anführungszeichen, beziehungsweise unser Einzelschicksal. Da gibt es aber noch 100.000 andere Leute, denen es genauso ergeht und die dann vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, dass sie dann nochmal 2, 3 Leute irgendwie einen schönen Kontakt herstellen können, die ganze Sache ein bisschen größer aufblasen können, in Anführungszeichen, dass mehr Leute das mitkriegen, weil Ich glaube, dass unsere Gesellschaft eigentlich für den anderen einsteht, auch wenn er in Anführungszeichen fremd und neu in dieses Land kommt. Und man muss einfach die Sache sich auch im Einzelschicksal betrachten. Ja, da gibt es so viele Fälle bei uns, dass man sich die Fälle einfach auch richtig mal anschaut und schaut, okay, was ist denn da alles gelaufen? Wie funktioniert denn das? Und nicht irgendwelche alten Leute, die seit keine Ahnung wie vielen Jahren an derselben Stelle wohnen, morgens mit der Polizei abholen, ins Auto von der Polizei reinstecken, nach Baden-Baden fahren und in Kosovo reinfliegen, die nach 28 Jahren dementsprechend hier gealtert und aufgewachsen sind oder sich verwurzelt haben oder wie man es auch gerne sagen möchte. Unterm Strich ist es total, total verrückt, dass Leute, die hier so eine Integrationsleistung gezeigt haben, wie es meine Eltern getan haben und natürlich wir Kinder als nachfolgende Generation und unsere Kinder als die nachfolgende Generation auch noch zeigen und zeigen werden, sollte man das Ganze in Betracht ziehen und nicht nur, was meine Eltern vielleicht falsch gemacht haben, sondern was die Kinder von meinen Eltern, also in dem Fall wir, auch vielleicht richtig gemacht haben.
Gab es denn von Behördenseite, zum Beispiel von der Ausländerbehörde Biberach, gab es da in den letzten Monaten irgendwie sowas wie eine Entschuldigung?
Nö, die werde ich auch nicht bekommen. Ganz abgesehen davon würde ich sie auch nicht annehmen. Also nicht, weil ich keine Entschuldigung annehmen möchte oder kann, sondern weil sie meiner Meinung nach fast gar nicht gegeben ist. Ja, man kann sich für sowas nicht entschuldigen. Also unterm Strich ist jemand daran gestorben. Nach dieser Entscheidung ist jemand gestorben. Und ich glaube, das ist unwiederbringlich nicht gut zu machen. So. Und unterm Strich war es dann auch, kann ich ganz kleine Situation schildern. Ich weiß nicht, nachdem die Mutter dann da war und 2 Wochen in Quarantäne war, durften sie dann auch auf die Ausländerbehörde kommen und im Endeffekt die Passbilder nochmal vorbeibringen und den Pass vorzeigen. Und da wurde uns auch nicht unser herzliches Beileid ausgesprochen, obwohl ja alle Leute, die dort wissen, mittlerweile wissen, wer wir sind und was da passiert ist. Also da wurde auch umgegangen mit uns, als wären wir einfach eine Nummer. Ich will uns da nicht in ein besonderes Licht drücken, aber in der Situation hätte man ja auch sagen können, man muss sich ja für nichts entschuldigen. Sie handeln ja nach Recht und Gesetz und versuchen das so gut wie möglich umzusetzen, in Anführungszeichen. Aber man könnte wenigstens sein Beileid aussprechen. Das könnte man schon machen, denke ich, oder hätte man machen können.
Das sagt Emrah G. Am 12. März 2021 ist sein Vater Sadi Krasniqi im Kosovo gestorben, genau 5 Monate nach seiner Abschiebung aus Deutschland. Anfang Juni konnte zumindest seine Mutter Mire G. wieder in den Landkreis Biberach zurückkehren, wo der ganze Rest der Familie wohnt.
Die Stadt Freiburg bedroht Trinkwasser für Umkirch. Eine gewisse Alarmmeldung, die losgetreten worden ist. Bei Wasser muss man ja heutzutage besonders aufpassen, da Wasser einfach knapp wird und immer knapper wird und so weiter und so fort. Wie das Ganze zusammenhängt oder zusammenhängen könnte, kann mir jetzt sicherlich hier Georg Löser berichten von Ökotrinova. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Morgen. Das ist eine Sache, weil Wasser ist ja ein besonderer Saft, nämlich die Quelle des Lebens, wenn man das mal so beschreiben darf. Freiburg bezieht sein Trinkwasser zum Teil aus Ebnet und zum großen Teil aus Hausen am Rhein, so 15, 20 Kilometer entfernt, weil das sonst nicht reicht aus Ebnet, auch vor allen Dingen, wenn es dort trocken ist, ja, oder nicht genug regnet. Und so bezieht zum Beispiel die March ihr Trinkwasser aus unter dem Stadtteil Landwasser. Und die Gemeinde Umkirch nun im Westen von Freiburg bezieht ihr Trinkwasser auch schon bisher eben aus dem Gebiet zwischen Umkirch und Freiburg-Weingarten. Und dieses Gebiet wird nun erweitert, weil Umkirch einen neuen Brunnen hat und muss sozusagen schauen, dass es dieses Trinkwasser auch kriegt. Es wird sonst als Grundwasser bezeichnet, aber dann tatsächlich wird es ja Trinkwasser. Und das Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald ist dafür zuständig, auch wenn dieses Grundwasser unter Freiburg-Dietzenbach liegt. Und das ist der springende Punkt. Das Grundwasser fließt ja sozusagen längs der Dreisam auf beiden Seiten nach Westen Richtung Kaiserstuhl-Thuniberg und muss dann gefördert werden. Und das fließt zwar langsam, aber irgendwann kommt es eben in Umkirch an und deshalb muss es sauber sein. und Trinkwasserqualität eben auch behalten. Und das ist interessant, weil man ja aus dem Mittelalter den Paragraphen Brunnenvergiftung kennt. Ja, das war eine der schlimmsten Straftaten, die es überhaupt gibt. Und es ist noch weiterhin so ähnlich in Deutschland, weil das Strafgesetzbuch eben unter Strafe stellt jede nachteilige Veränderung der Wasserqualität. Auch wenn es vielleicht anfangs nicht so viel ist, aber schrittweise dann erheblich wird. Und das könnte hier der Fall sein. Denn, ja, Sie fragen, wieso eigentlich? Ist es so, dann, wenn der Stadtteil Dietenbach in dieser Niederung von Dietenbach tatsächlich realisiert wird, geht das nicht. Man muss dort erst den Bach umbauen, dass es überschwemmungssicher wird. Und weil das Grundwasser dort so hoch steht, muss man bis zu 3 Meter aufschütten, bevor man überhaupt bauen kann. Das ist also schon sehr schwer, dort überhaupt zu bauen. Und das ist schon der erste Trick, den sich die Stadt Freiburg da sozusagen selber eingetütet hat. Nämlich, sie geht nicht von dem höchsten Grundwasserstand aus, sondern von dem mittleren Grundwasserstand. Und das ist nicht erlaubt. Ja, das haben wir entdeckt von einigen Bürgern hier in Freiburg, die dem dann nachgegangen sind. Und so ist auch schon die eigentliche Baugenehmigung für diese Erdaushubdeponie, die die Stadt Freiburg dort plant, um Dietenbach aufzuschütten, auch schon nicht richtig, also eigentlich falsch. Bloß niemand hat dagegen geklagt oder keiner hat es rechtzeitig gemerkt. Nun kommt aber komplizierend hinzu, dass ja für diese Erdaushubdeponie, wie man das nennt, oder Zwischenlager, wie die Stadt das lieber nennt, dann eben ein Gebiet notwendig ist, wo das aufgeschüttet wird und dann bereitgestellt wird, um es nach und nach auf das ganze Gebiet zu verteilen. Ja, und da ist die wichtige Frage wiederum, was für Deponiegut kommt dahin? Oder Aushub kommt dahin? Das ist halt Aushub aus der Region oder weiter weg, der eben ausgehoben wird für Baumaßnahmen und anderes. Und da kommt es auf die Klasse drauf an, was darf da drin sein? Das ist spannend, weil es gibt halt sauberes Gut sozusagen, schöner Lehmboden oder Humus. Oder es gibt anderes Gut, das man dann Klasse Z1.1 nennt und nicht Z0. Z0 wäre sauber. Z1.1 darf enthalten Gleisschotter. Da sind also auch bestimmte Gifte verdünnt drin von der Bahn, von den Anwendungen. Oder es darf auch drin sein Bauschutt. Da kann alles Mögliche drin sein, ja, einen bestimmten Prozentsatz jedenfalls an Bauschutt. Und da sind wir natürlich aufmerksam geworden. Und dass da belastete Materialien eingebracht werden dürfen, will die Stadt jedenfalls. Und die Umkirche will das nicht. So, und warum hat Umkirche da in gewisser Weise schon recht? Ja, das liegt daran, dass die Deckschicht zu dünn ist über dem Grundwasser. Die wird zum Teil abgetragen und die muss abgetragen werden für diese Deponie. Ich nenne es immer Deponie, weil es der zutreffende Begriff ist, weil der Mutterboden muss weg vorher und der sogenannte kulturfähige Unterboden, wo auch was drauf wächst, muss vorher weg. Und dadurch ist die Schicht noch dünner geworden von 1 Meter oder 2 Meter immer auf unter 1 Meter. Und jetzt darf die Stadt nichts aufbringen. Die Stadt hat sich nun bereit erklärt im Streit mit Umkirchen, Behördengesprächen, dass sie wohl dann doch mal Z0 erstmal aufbringt, um eben die 1 Meter Abstand wiederherzustellen, ja, bevor das Deponiegut dort aufgebracht wird in dieser Zwischenlagerung. Aber jetzt haben wir gefunden, dass das Geologische Landesamt festgestellt hat, dass in der ganzen Gegend der Deponie diese Zwischenschicht, die noch da ist, auch ungeeignet ist, also eine sehr geringe Schutzfunktion des Bodens hat gegenüber Schmutz von oben, der nach unten ins Grundwasser will. Ja, und deshalb ist nach Einschätzung von Ecotrinova die Deponie sowieso nicht genehmigungsfähig, egal was man draufpackt. Ja. Da müsste man eine echte Barriere einbringen. Das ist eigentlich nötig. Aber nun gibt es, wie Sie ahnen, immer Ausnahmeparagraphen, dass man ja, wenn das Deponiegut nicht sonderlich gefährlich ist, dann man ja auch Ausnahmen machen kann. Und das sei, wie wir entnehmen, aus der Aktenvorlage des Gemeinderats gestern für Umkirch, das war Montag, Entschuldigung, vorgestern, dass das Regierungspräsidium meint, das ginge wohl, dass man dann von einer besonderen Barriere geologischer Art absehen könne, wenn keine Gefährdung für das Grundwasser vorliegt. Und darüber kann man sich trefflich streiten. Ja, und jetzt will ich hören, was Sie dann noch zusätzlich für Fragen haben.
Ja, eigentlich bin ich ziemlich erschlagen. Das heißt, es ist sehr, sehr schnell alles kurz zusammengefasst präsentiert worden. Also im Prinzip, Umkirch bezieht das Wasser in Anführungszeichen aus Freiburg Und wenn Freiburg Dietenbach baut, dann wird praktisch über dem Wassergewinnungsgebiet etwas gebaut, was entsprechend Aufschüttungen beansprucht. Und diese Aufschüttung, die sollte möglichst rein sein, sonst wird das Wasser, das da gewonnen wird, dreckig. Und das scheint eben so einfach nicht zu funktionieren.
Ja, das ist das Problem. Und es gibt noch Zusatzprobleme, nämlich zwar müssen diese Aufschüttungsmaterialien zwar, wenn sie entnommen werden, anderswo auch sozusagen gecheckt werden und nachgewiesen werden, was das ist. Aber die Frage ist natürlich ganz spannend, wie genau das gemacht wird. Da kommen Bagger und holen dann was aus dem Erdreich. Ja, ist da eine Ampulle drin von irgendwelchen giftigen Stoffen? Das bemerken die ja normalerweise gar nicht. Die müssen ja sozusagen dann mit der Hand erstmal alles durchwühlen und gucken, was da drin ist. Oder aus der Uhrenindustrie zum Beispiel, dann, die hat ja auch Ablagerungen gemacht in der Nähe ihrer Fabriken oder manchmal wird das weggeworfen. Und da gibt es eine ganze Geschichte von solchen Vorkommnissen, wo eben unbeabsichtigt oder beabsichtigt dann etwas Falsches drin ist. Nun aber will die Stadt, wenn das dann ankommt mit den Lastwagen, nur alle 500 Tonnen stichprobenweise prüfen. Das heißt, so jeden 20. bis 25. LKW will sie mal eine Stichprobe da rausziehen. Das ist eben die Nadel im Heuhaufen zu finden, ja. Und das funktioniert eben nicht richtig. Und das ist also schon, die Prüfdichte ist dann einfach zu gering. Und der Reiz für eben, Anlieferer, irgendwas Falsches doch mitzuliefern, ist nicht gerade null, ja. Dazu war dann Müll unterzubringen, der nicht erlaubt ist. Ja, und das Letzte ist noch, was diesen Angriff auf das Grundwasser und Trinkwasser beinhaltet. Das ist das Energiekonzept von Dietenbach. Die Stadt will ja verdächtigerweise pauschale Befreiungen von der Wasserschutzverordnung kriegen, damit sie machen kann, was sie will und was sie braucht für Dietenbach. Und eines, was sie für Dietenbach bereits angekündigt hat und im Gemeinderat beschlossen hat, ist das Energiekonzept. Zumindest das Grobe dafür. Und das bedeutet, dass man pro Stunde 2000 Kubikmeter oder 2000 Tonnen Grundwasser entnehmen will. Also dann in der höheren Stufe bis zu 48.000 Tonnen pro Tag. Das sind etwa 2000 LKWs, genau, je nach Menge und je nach Jahreszeit auch verschieden, um das Grundwasser zu verbrauchen und abzukühlen für die Beheizung des Stadtteils. Die Menge wird dann davon abhängen, wie energiesparend der Stadtteil ist, aber so wie es bisher geplant ist, sind es eben diese Mengen. Und da gab es Pumpversuche vom Institut für KIT aus Karlsruhe und die Gutachten sind noch nicht endgültig veröffentlicht für die stärkeren Abpumpungen. Ja, und wir befürchten natürlich sehr viel mehr und werden uns dazu auch nochmal äußern, wenn da das Grundwasser 5 Meter oder mehr abgesenkt wird. Später wird das dann im weiteren Westen Richtung Mooswald dann wieder eingespeist, also Richtung Umkirch noch. Aber das ist schon ein ganz, ganz erheblicher Eingriff ins Grundwasser. Und wenn dann da das Grundwasser teilweise trockengelegt wird, dann fragt man sich doch, was mit dem Bewuchs in Dietenbach sein wird. Ja? Ob die Bäume da noch genug Wasser kriegen, die da angepflanzt werden sollen. Also sehr spannend und das ist noch nicht entschieden unserer Ansicht nach und wir vermuten aber, dass das Regierungspräsidium immer eher auf den Seiten der Stadt steht, statt auf Seiten Umkirchs und das Landratsamt als zuständige Grundwasserbehörde dort dann eher auf Seiten Umkirch steht. Ja. Das ist also auch für uns dann neu und uns ärgert nun im Moment besonders, dass die Stadt schon Deponiegut einbringt seit Mitte Dezember, obwohl dass unser Widerspruch gegen die Stadt noch nicht beschieden ist. Und das muss das Regierungspräsidium entscheiden und hat es noch nicht beschieden. Das heißt also, da wird im Vorgriff auf eine Entscheidung bereits, werden da vollendete Tatsachen geschaffen. Und das finden wir nun überhaupt nicht gut. Wir können selber nicht klagen und wir sind kein anerkannter klagefähiger Naturschutzverband, aber das könnten vielleicht andere machen. Grundwasser, wie gesagt, ist eines der wichtigsten Güter überhaupt. Das kommt, denke ich, noch vor, etwas vor dem Boden und auch noch vor dem Wald. Und das ist sozusagen das Elixier des Lebens. Und das muss sauber bleiben.
Ich danke mal hier an dieser Stelle Georg Löser von Öko Trinova. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 23. Dezember 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.